Es geht los, Steven, Jo, erzählt paar Anekdoten. Und nachher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Doch was heute auf dem Plan steht, das weiß nur der liebe Gott. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Meister des Gewissenworts. Und herzlich willkommen zu Stevenio Talks.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zur mittlerweile, was haben wir eigentlich, den dritten Podcast, genau, weil wir eins und zwei zusammen gemacht haben. Ja, herzlich willkommen, alter Schwede, war das eine lange Nacht, ich war, glaube ich, um 5 im Bett, zum Glück hatte ich heute keine Schule. Und ich glaube, ich habe selten bei einer Folge so mitgelitten wie heute Nacht. Ich habe wieder meine Crew, meine Game of Thrones Crew am Start. Der Mira ist da, der Georg ist da und der Beiner saß da. Grüß Gott!
Grüß Gott!
Meine Crew-Begeisterung. Ja, Beiner saß da. Georg ist, wir haben schon gesagt, als Running Gag ist schon wieder AFK. Ich weiß nicht, ob er noch auf Malle
sitzt. Er hat sich gerade einmal kurz gemutet und wieder entmutet. Also ich glaube, er ist mindestens physisch da.
Georg, sag was.
Er hält sich was Besseres.
Ja, er hält sich.
Scheiß, typischer Buchleser.
Ja, ne? Ja. Warte mal, er schreibt irgendwas, kein Ton, schreibt er. Oh, Georg, kannst du bitte einmal nicht nutzlos sein? Geht das bitte? Georg, das musst du deichseln irgendwie. Alle anderen gehen, das liegt an dir, glaube ich. Georg, mein Bester. Ja, dann kannst du mir ja deine Anmerkungen schreiben im Chat. Ich hoffe, wir es irgendwann schaffen, im Laufe dieser letzten Staffel Georg noch mal einmal frei zum Laufen zu bekommen. Ja, ihr Lieben, ich glaube, es gab lange nicht so eine krasse Diskussion in einem Post auf meinem Blog. Mittlerweile 94 Kommentare dem Spoiler-Talk der gestrigen Folge. Die Schlacht um Winterfell, dass da ein Brett kommt, war halt einfach klar. Ich habe es unglaublich abgefeiert. Ich habe so gelitten. Ich saß hier vorm Monitor und habe mir meine wenigen Haare, die ich noch habe, rausgerissen. Ich fand, es war eine der besten Folgen ever. Aber das gibt ja auch Leute, die das anders sehen. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt so eine Folge, die man nur lieben oder hassen kann. Ja. Wir werden versuchen, so differenziert wie möglich darüber zu sprechen. Ich glaube, zum Beispiel der Georg sieht es auch nicht so krass wie ich. Von daher, wir fragen erstmal so grob in die Runde. Wie hat's euch denn gefallen? Mira, fang mal an.
Wie du schon gesagt hast, ich war auf jeden Fall die ganze Zeit extrem gespannt und habe mich an meinem Sitz festgehalten. Ich fand die ersten 30 Minuten relativ schwach. Das lag aber an der schlechten Beleuchtung, was viele schon gesehen oder gelesen haben. Und weil es einfach relativ monoton war. Meiner Meinung nach hat die Folge extrem an Fahrt aufgenommen, nachdem der Night King ins Geschehen kam. Und so die Defense komplett zusammengebrochen war. Davor war es für mich sehr, einfach normaler Schlachtbrei. Danach hat es ein bisschen aufgelockert. Und dann fand ich, wurde es bis zum Ende richtig gut. Ob man das dann mögen konnte oder nicht, das ist, glaube ich, jedem selber überlassen. Aber es war auf jeden Fall extrem spannend.
Lustig ist, also ich finde es ja, Mira, entschuldige, Banner, dass ich da mal eben einen reingrätsche. Ich finde es spannend, weil ich sehe es nicht so krass wie du, aber ich sehe es ähnlich. Was ich spannend finde, ist, dass genau das, was du sagst, war bei mir halt auch so. Anfangs habe ich gedacht, boah, das ist ja so ein bisschen zäh. Und was so eine Folge mit einem machen kann, ne? Dass eine Folge, also auch aus meiner Sicht wirklich, die so ein bisschen zäh anfängt, am Ende so an Fahrt aufnehmen kann und dann für einen selber noch, wo man sich dann danach oder ich mich danach hinstelle und sage, das ist eine der besten Folgen der ganzen Serie, obwohl sie so mau angefangen hat. Ich habe am Anfang auch gedacht, boah, geht's jetzt endlich mal los und so.
Ja, genau.
Das ist finde ich Wahnsinn, dass also jetzt nur aus meiner Sicht, dass man dann trotzdem sagt, das war eine wahnsinnig gute Folge. Aber ja, es sind halt so Kleinigkeiten, auf die es dann ankommt. Und wenn dann, sagen wir jetzt mal übertrieben, eine Dreiviertelstunde Scheiße ist, wäre jetzt übertrieben und die letzte Viertelstunde Weltklasse. Die Frage ist, ab wann ist eine Folge dann wirklich gut und ab wann ist sie dann irgendwie schlecht? Ganz spannend. Können wir gleich noch drüber reden. Balnasser.
So, Entschuldigung, ich habe jetzt Ton, bin dabei.
Ah, Georg. Wow. Na, endlich. WB, Alter. Endlich. Gut, Balnasser ist dran, dann kommst du, Georg.
Ja, mir ging es ähnlich. Also ich bin ja heute Morgen extra irgendwie noch vor der Uni aufgestanden, um sie quasi dann noch vor der Uni zu schauen. Und ich habe tatsächlich dann nochmal auf die Uhr geguckt. Nach 13 Minuten 30 war die Dothraki-Army weg.
Und fandet ihr das auch ein bisschen schade, wie die geopfert wurde?
Es wurde rein für den Effekt geopfert, denke ich mal.
Vor allen Dingen auch strategisch ist, also jetzt mal, also klar, Hollywood, bla bla bla, aber auch so ein bisschen so militärstrategisch. Man würde doch nie irgendwie die Leute einfach reinreiten lassen. Wie dumm ist denn das taktisch gesagt, oder?
Da habe ich die geheime Besprechung der Taktik vorher. Da fragen die Dothraki, was ist unsere Aufgabe? Ihr reitet geschlossen in den gegnerischen Ansturm. Also wir können nicht sehen und reiten komplett in die Finsternis.
Aber genau, aber hey, ihre Schwerter haben ja geleuchtet und waren voller Feuer. Sie konnten ja eigentlich nicht verlieren. Da macht man das mal, oder was?
Ne, damit sie besser sehen können, haben die Tribuchets ja brennende Steine über sie weggeschmissen. Leider nur eine Salve, danach haben sie aufgehört.
Ja.
Das war total. Ich vermute mal, sie haben halt gedacht, die Reiter würden noch ein Stückchen tiefer in die untote Armee reinkommen und dann wäre noch eine Salve. Katapultfeuer natürlich schwierig geworden.
Ganz kurze Zwischenfrage dazu, die mir nicht klar ist, oder ich habe die Folge erst einmal gesehen. Wo ist eigentlich Ghost?
Tot.
Nein.
Moment, das ist genau der Punkt. Er reitet mit der Dothraki-Armee. Du siehst, wie er da reinreitet. Du siehst ihn aber nicht zurückkommen, oder habe ich das verpasst?
Nein, siehst du nicht. Aber so. Er lebt.
Woher weißt du das, Mira?
Spoiler, aber Preview für die nächste
Folge. Ich würde sagen, das machen wir am Ende, das Preview für die nächste Folge.
Okay, genau. Also er lebt und wir dürfen erleichtert sein. Ja? Aber das ist so eine Sache irgendwie, die lassen ihn also gefühlt 3 Jahre nicht vorkommen. Dann kommt er vor, in 2 Folgen hintereinander, dann reitet er mit der Dothraki-Armee in den sicheren Tod und du siehst ihn nicht zurückkommen. Und nächste Folge ist er wieder da, ne? Fucking Magic. So, wen habe ich unterbrochen? Ich glaube, beinahe Sau, oder?
Ja, also nach 13 Minuten 30 war die Dothraki-Armee weg und dann ist es eben, wie Mirai sagte, die Folge geht wohl definitiv als die dunkelste Folge überhaupt in die Game of Thrones-Geschichte ein. Man hat ja phasenweise wirklich gar nichts gesehen.
Aber ist das nicht gerade cineastisches Meisterwerk?
Es ist Meisterwerk, aber um ganz ehrlich zu sein, wenn du nach 5 Stunden Schlaf um 7 Uhr morgen da sitzt und die Folge guckst, willst du nicht irgendwie mit so Maulwurfsaugen vorm Bildschirm hocken und versuchen, Details zu erkennen. Aber auch wie Mira sagte, die Folge wurde quasi im Verlauf einfach immer besser, immer besser. Mittendrin war nochmal so ein kleiner Knick, diese Walking Dead-Einspielernummer mit Arya, wo irgendwie ganz Winterfell explodiert. Ja, das war so, also sorry, das war wirklich mein Downpunkt der Folge. Das war so unnötig. Weil diese ganze Burg ist voll mit Untoten, ja. Überall kratzt die Armee ab, ist alles knallt und explodiert und sie macht da so eine, keine Ahnung, Jurassic Park, ich muss den Velociraptor austricksen, Nummer um die Bücher herum. Das war ein bisschen unnötig und das Finale war halt einfach nur großartig.
Ja.
Punkt.
Aber das ist so spannend, ne? Also, wie gesagt, ich habe die Folge so dermaßen abgefeiert, aber ich würde euch in allem, was ihr bisher kritisiert habt, irgendwie recht geben, ne? Und es kann ja trotzdem eine gute Folge sein, auch wenn es 1-2 Sachen gibt, irgendwie, wo man sagt, hätte das sein müssen. Aber ich frage mich dann immer irgendwie so als, in Anführungsstrichen, Regisseur irgendwie, der auch eigene Geschichten schreibt, siehe Alimania und so weiter, warum man das macht, also, hätte man das anders machen können oder hätte man das auch scheiße gefunden? Man muss ja irgendwie die 1,5 Stunden füllen. Hätte man sowas weglassen können und die Folge dann kürzer werden lassen? Das sind alles so schwierige Fragen. Aber hören wir erstmal den Georg.
Da würde ich auch gleich drauf eingehen. Also am Anfang würde ich erstmal sagen, es ist ganz wichtig, und das habe ich in Comments oft gesehen, muss Buch und Serie erstmal teilen. Das sind 2 unterschiedliche Geschichten seit der 5. Staffel und wenn man das so sieht, dann kann man eigentlich auch nicht enttäuscht werden. Das haben einige nicht getan und waren dementsprechend so ein bisschen angepisst. Können wir vielleicht später noch ein bisschen eingehen.
Aber ganz kurze Zwischenfrage, bevor du das ausführst. Warum ist es eigentlich so, dass gefühlt die Buchleser so angepisst sind? Weil es zu, also ich verstehe das nicht. Du bist doch auch ein Buchleser und du kannst auch vernünftig darüber reden und das differenzieren. Ich habe immer das Gefühl bei uns in den Comments, du siehst ja auch, die Leute, die flamen, die schaffen es in jedem zweiten Satz, einmal das Wort Buch unterzubringen irgendwie. Woher kommt diese Arschverletztheit der Buchleser?
Wenn man etwas zu sehr liebt, kann man eben super enttäuscht werden. Genauso wie zum Beispiel du bei Star Wars Episode 8.
Ja.
Und man versinkt in den Theorien, man hat seine Vorstellung von dieser Welt, wie sie funktioniert. Und wenn dann eben etwas entschieden wird, wie zum Beispiel mit Luke, dass er so stirbt, dann kotzt einen das an.
Okay. Reicht mir als Begründer noch nicht so hundertprozentig, aber ich weiß, was du meinst. Okay.
Naja, aber also diese ganz Rage kann ich selber nicht nachvollziehen. Deswegen kann ich dir auch nichts dazu sagen. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man sich jetzt jahrelang Gedanken gemacht hat, was macht der Night King, was sind seine Aufgaben, seine Theorien und dann eigentlich, er will
Brand. Aber wie kann man sich denn Gedanken machen über den Night King, wenn der Night King in den Büchern überhaupt nicht vorkommt? Macht ja keinen Sinn.
Er kommt in den Liedern schon immer wieder vor.
Okay, also gibt es in den Büchern den doch, oder was?
Also es gibt ihn schon indirekt in den Büchern.
Ah, okay. Er ist noch nicht aufgetreten.
Er kommt uns als Person nicht wirklich vor, aber als Legende ist er permanent
vor. Okay, das wusste ich nicht. Ja, okay. So, Georg, jetzt aber, wie fandst du die Folge? Sorry.
Ich würde sie unterteilen, was Bild und Ton angeht, ist es eine 9 oder eine 10 von 10. Was die Story angeht, eher eine 7 von 10, weil sie teilweise für die Gefühle Story geopfert haben, wie zum Beispiel den Dothraki-Ansturm, der eigentlich gar keinen Sinn macht und mich eigentlich nur geärgert hat, der natürlich toll ist, weil er wirkt, dass die Lichter alle ausgehen und man merkt, wie stark der Gegner ist. Das macht natürlich eine geile Atmosphäre, ist aber, wenn man das wirklich hinterdenkt, warum reiten die da rein?
Ist ein cineastisches Stilmittel gewesen, so möchte ich es nennen, ja?
Okay. Total.
Mhm. Genau, stört mich, aber für jemanden, dem die Story wichtiger ist, war es eher störend als eine geile Atmosphäre. Ich habe mich wirklich dann minutenlang darüber geärgert, anstatt irgendwie da einzusinken.
Wisst ihr, entschuldige, dass ich euch immer ins Wort falle. Ich habe so viele Sachen, die mir im Kopf rumgehen. Ich nehme mir das Recht einfach mal raus jetzt als Podcast-Spielleiter, sorry. Wisst ihr, was ich mir mal frage bei den Dothraki, ne? Als Danny irgendwie die vereint hat, ne? Da hat man doch, wie viele Khalasars waren das? Wir reden hier von so gefühlt, sie ist irgendwie der Auserwählte, sie ist Neo und hat alle Dothrakis zusammengeführt. Das müssen doch schon ein paar gewesen sein irgendwie. Hat sie irgendwelche großen Schlachten gehabt, das irgendwie so, weil gefühlt, so in dem, was es früher war, sind das relativ wenig gewesen. Hat sie denn so viele verloren? Oder konnte man das
Logistik nicht anders
darstellen?
Hä? Ich würde es als logistisches Problem sehen. So viele Schiffe hatte sie auch nicht, um
das heißt, sie hat ein paar da drüben.
Kavallerie mit Ausrüstung und Pferden zu überschiffen. Genau. Man braucht viel Platz.
Du musst ja aufgehen, man hat früher gesagt, im Mittelalter, ein Reiter mit Pferd entspricht dem Platz und dem Platzverbrauch auf einem Schiff von 10 Männern. Dann kannst du ja überlegen, wie viele Soldaten.
Okay, also kürzen wir es ab, sie hat einfach nicht alle mitgenommen über die große See.
Ja. Okay. Sie hatte den Dario hat sie auch in Marine gelassen.
Stimmt. Okay. Ja. Also, aber wir sind uns einig, dass das relativ wenig aussah gestern. Oder du hast gesagt, Kala, der hat doch so viele Dothraki haben. Das war nicht so viel. Okay, alles klar. Sorry, Georg.
Ja. Ich könnte dir die Lichter zählen.
Ja, Hausaufgabe zumindest. Zählt die Lichter. Georg, sorry. Ja,
was ich geil fand, war, dass es wirklich so eine Achterbahnfahren ist. Es zog an, es ließ wieder nach, es zog an, ließ wieder nach. Gerade die Folgen in der Krypta war immer da, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Teilweise leider auch mit Logiklücken, also gerade die Whites, mal schlurfen sie, mal springen sie wie World War Z durch die Gegend, das war so ein bisschen störend, aber die Atmosphäre, die sie damit erreichen wollten, haben sie auch erreicht.
Ja. Ja. Okay, vielleicht nochmal aus meiner Sicht ganz kurz. Ich habe es geguckt am Anfang, das Geile ist, vielleicht nochmal als kleine Zusatzanekdote, ich hatte Probleme mit Sky Go gestern, weil irgendwie wollte das mal vom Fernseher gucken, weil ich gedacht habe, am Rechner, am Fernseher kannst du dich schön aufs Sofa flezen. Machte dann Sky an und konnte dann irgendwie auf dieses On-Demand nicht zurückgreifen, weil das irgendwie down war. Also es läuft ja übers Internet, da musst du quasi ein Internetkabel an deinen Decoder anschließen und es ging nicht irgendwie. Und dieses Atlantic HD, wo das ja quasi ab 3 Uhr läuft, also du es richtig 1:1 gucken kannst und nicht streamen, Das habe ich irgendwie auf meinem normalen Decoder nicht. Das habe ich nur im Netz. Keine Ahnung warum. Das heißt, irgendwie, ich kam dann 2-3 Minuten zu spät und war schon für die Nerven völlig am Ende, dass ich 2-3 Minuten verpasst habe. War wahrscheinlich nur das Intro. Das mal als kleine Voranekdote. Am Anfang, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich feiere die Folge wirklich, wirklich. Ich bin total begeistert. Ich war danach hier, ich saß hier irgendwie. Geheult hat man nicht so irgendwie. Das war also, ich hatte diesmal keinen Pipi in den Augen. Ich war einfach nur fertig mit den Nerven. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, bei dem ganzen Hype und dem ganzen, ich habe direkt danach auf allen Kanälen getwittert, ein Meisterwerk. Aber es gab so einen Punkt, gerade das, was Mirai so erzählt hat, so am Anfang und auch mal so zwischendurch, wo ich mir so gesagt habe, es klingt jetzt wieder ein bisschen dramamäßig, aber wo ich so für mich so fand, wie gesagt, Drama, das ist gerade nicht mein Game of Thrones. So.
Genau.
Weil ich hab mal so gedacht, das ist The Walking Dead. Das ist The Walking Dead. Ich habe keinen Bock, irgendwie. Mein Game of Thrones ist irgendwie die verschiedenen Häuser, die gegeneinander kämpfen, Intrigen, irgendwie Gewalt, Drachen, Magie. Und dann bin ich an einem Punkt aktuell, wie ihr es genau richtig, finde ich, zusammengefasst habt, wo halt das Mädchen, das kleine süße Mädchen, wie heißt sie denn nochmal? Jetzt helft mir nochmal.
In der Bibliothek. Diana Mormont.
Was? Nein, die nicht. Mormont? Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Nein, ich meine jetzt die, die auch den Night King getötet hat. Wie heißt sie denn, Mann?
Arya.
Arya, danke, Mann. Ich bin auch behindert. So, wo die dann in dieser Bibliothek ist, genau das, was ihr gesagt haben. Und so, so fünf Minuten irgendwie sie nur vor diesen Walking Deads da wegläuft. Und dann habe ich gesagt, ach komm Leute, ihr müsst ein bisschen anziehen. Das ist gerade echt Walking Dead. Ich möchte gerne mein Game of Thrones. Und zwei Sekunden später, wie Mira gesagt hat, zog das an und es wurde eine epische, epische Schlacht. Also bei aller Liebe für die Folge finde ich, sie hatte auf jeden Fall Downtimes, muss man einfach sagen. Und ja. Es ist auch, und das wurde ja auch immer kritisiert jetzt. Also ich, wenn ich jetzt mal auf die ganze Kritik eingehe, ne, so von wegen, ja, und das finde ich, das triggert mich. Da werde ich aggressiv, wenn ich das lese. Ja, es wären nicht genug Leute gestorben. Was ist das denn für eine dämliche Kritik? So frei nach, lass mich kurz ausreden, ganz kurz. Frei nach dem Motto, Game of Thrones ist nur gut, wenn Leute sterben. Und von diesem Tywin heute, der sich bei uns in den Comments eskaliert ist, mit der Begründung, ja, das wäre so wie Avengers und das wäre ja irgendwie so Mainstream und man möchte ja irgendwie es wäre ja Fanservice, weil man irgendwie die geliebten Helden nicht sterben lassen will und hätte man das bei dem Red Wedding nicht auch gemacht. Ganz ehrlich, was denken sich die Leute? Ich frage mich auch mal, ob die Leute so kurzsichtig sind. Willst du dann so enden wie Blizzard irgendwie, die einfach keine Bösewichte mehr oder keine wichtigen Figuren mehr hat und dann irgendwelche Toten wieder aufkratzen muss, so wie Illidan, um irgendwie noch Story zu haben? Es macht doch, du hast doch noch 4 Folgen, es macht doch keinen Sinn, jetzt irgendwie alle schon zu töten. Also das ist für mich keine Begründung, warum die Folge gut oder schlecht war. Tut mir leid, also diese Kritik kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ja, jetzt ihr mal, ihr wolltet was sagen.
Ja. Sorry, Georg, ich muss da einmal gerade zwischengrätschen, weil ich diesen Rant heute schon 3-mal in meinem Kopf abgespielt habe.
Ja, danke.
Es ist nämlich auch einfach Bullshit, wenn man es vergleicht mit über die gesamte Geschichte von Game of Thrones. Und ich weiß, dann hat er gesagt, hör mal in den Büchern, fick die Bücher, wie Serie. Game of Thrones.
Danke.
Du hast also ich bin im Kopf zumindest auf 3 große Schlachten gekommen, die es bisher in Game of Thrones gab. Zwar, Battle of Blackwater, /King's Landing, Battle of the Bastards und dazwischen Battle of Castle Black.
Genau.
In diesen 3 Folgen, in diesen 3 Schlachten, ja auch Folgen sind ja 3, und vielleicht auch der Battle um Hardholm, dann nehmen wir die noch dazu, sind 4. In diesen 4 onscreen gezeigten Schlachten, wisst ihr, wie viele Hauptcharaktere in diesen 4 Schlachten gestorben sind?
0?
Einer, Ygritte. Okay.
Stimmt.
Du hast dann so ein paar Nebencharaktere, du hast den Sohn von Davros, den wir natürlich alle total
lieben. Ja, aber wir reden ja von Hauptcharakteren. Das ist ja die Kritik, genau, dass keine Hauptcharaktere gestorben sind. Ja, genau.
Du hast nur Ygritte. Und selbst bei Ygritte kann man ja darüber diskutieren, ob sie wirklich ein Hauptcharakter war. Du hast nur Ygritte. Im Nachgang sind noch ein paar andere gestorben. Ramsay Bolton ist gekillt worden. Stannis Baratheon wurde offscreen mehr oder weniger gekillt. Okay, aber in einer Schlacht, in Kampfhandlung gestorben, hast du Ygritte.
Aber selbst wenn es anders gewesen wäre, es kann doch nicht sein, dass du sagst, die Folge war scheiße, weil nicht genug Leute gestorben sind. Und von wegen, das ist nicht mein Also diese Begründungen sind auch so schwammig irgendwie, ja. Und man hätte mehr Sachen kommen müssen, mit denen man nicht gerechnet hat.
Ja, was denn? Ich würde mich ein bisschen anders nähern. Was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass einige wirklich Situationen überlebt. Also es wurde zu schnell zu dramatisch. Und dementsprechend dachte man, jetzt stirbt er gleich. Mhm. Und sie lebten dann, standen auf dem Berg von Untoten und kämpften trotzdem weiter. Und da dachte ich jeden Moment, jetzt ist es gleich soweit, weil jetzt kann das nicht mehr weitergehen. Oder als die ganzen Untoten wieder weg worden sind und John umzingelt war, dann dachte ich, okay, das war's jetzt mit John. Und auf einmal rennt er frei übers Feld. Da waren so ein paar Unstimmigkeiten drin, weil man zwar immer wieder diesen Druck aufbauen wollte, aber dann auch nicht konsequent war. Da kann ich verstehen, dass man manchmal ein bisschen enttäuscht war.
Auch da finde ich die Kritik angemessen, weil es ist halt wirklich so, irgendjemand schrieb in den Comments, ja, je nach cineastischer Darstellung haben sie irgendwie diese Horde mal als völlig übertrieben overpowered dargestellt, also wirklich wie so eine Welle, die da auf die zukam. Und wenn es dann irgendwie nicht gepasst hat, liefen sie plötzlich einzeln auf die Charaktere zu. Ne? Das muss man schon sagen, diese Kritik finde ich durchaus angebracht, da hast du absolut recht.
Aber dass jetzt nicht alle gestorben sind, das nicht. Aber man kann natürlich sagen, es war so manchmal ein bisschen, wirkte es zu gewollt, dass die Leute überleben. Und das kann mal stören.
Ganz kurz, 2 Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Eine, die ich extrem gut fand und eine, die ich nicht so gut fand. Das Erste, was ich wirklich gut fand, ist, dass sie jederzeit wirklich eine Stimmung erzeugt haben, die einer Endzeitstimmung gleich kam. Du hattest nie das Gefühl, zu keinem Zeitpunkt, dass die Lebenden diese Schlacht gewinnen können. Das fand ich
echt. Im Gegenteil sogar.
Genau. Das war vorbei. Die haben das. Ich fand, es war so glasklar in dieser Stimmung, die sie dargestellt haben, dass du das Ding nicht gewinnen kannst. Und als du eine Sekunde gedacht hast, okay, jetzt ist gerade, jetzt haben sie den Night King von dem Drachen geholt und das ist jetzt die Chance für Jon Snow auf ein, in Anführungsstrichen, faires One-on-One. Weil wir uns war, glaube ich, allen klar, dass wenn der Night King stirbt, ist das Ding erledigt. Ich fand sowieso, dass man das hätte noch ein bisschen mehr rausstellen können, im Prinzip, so von wegen, wir können gegen diese Masse nicht gewinnen. Unser Ziel muss es sein, den Night King zu töten, weil er ist der Babu, er ist der Chefvampir. Das haben wir aus Dutzenden Vampirfilmen gelernt. Wenn der Boss stirbt, dann sterben alle seine Geschöpfe auch irgendwie. Das wusste jeder, das war jedem klar.
So, dann hat es angekündigt.
Genau.
Letzte Folge war der Plan.
Genau, aber ich fand, man hätte es noch mehr in den Vordergrund stellen können. Aber egal, geschenkt. So. Und dann kommt Jon Snow an, irgendwie hat seine Chance auf ein One-on-One. Und dann passiert das, was jedem so das letzte bisschen Hoffnung geraubt hat. Dann macht der Night King, ich fand es so brillant, wie er es gemacht hat. Er lächelt ihn an, und das ist auch gleichzeitig meine Kritik. Er lächelt ihn an, hebt die Arme hoch und alle stehen auf. Und auch wie ihr, glaube ich, vorausgesagt habt und auch einige in den Comments, die Krypta erhebt sich auch, ne? Also mega geil. Und da ist auch meine Kritik, weil ich habe in dem Moment echt gedacht, weil also der Night King wurde immer, und das fand ich eigentlich richtig geil für den Charakter, komplett emotionslos dargestellt. Das heißt, er hat nie irgendeine Miene verzogen, was ich super geil fand. Und in dem Moment irgendwie, wo Dany ihm den Drachenatem irgendwie in die Fresse ballert und auch später, als Jon Snow da angelaufen kommt, er die ganzen Toten wieder aufhebt, grinst er und geht weg. Weißt du, was natürlich für den Moment cool war, wo ich mir gedacht habe, warum grinst der jetzt? Der soll nicht grinsen. Das ist der Night King. Der hat nicht zu grinsen irgendwie. Fand ich den Moment echt kacke. Ist natürlich eine Kritik auf sehr hohem Niveau. Aber habt ihr es auch so empfunden, dass euch dieses Grinsen von ihm gestört hat?
Tatsächlich nicht, nee. Ich fand ihn nämlich vorher schon, weil er, ich glaube, ich weiß nicht, grinsen vielleicht nicht, aber der Night King kam eigentlich schon immer sehr sadistisch rüber. Denk mal an das Ende von Hartholm. Ja,
die ganze Ich hab ihn noch nie irgendeine Emotion.
Ja, aber.
Mimik oder so. Es war nie fun.
Vielleicht keine Emotion, aber dieser Moment in Hartholm, wo Jon Snow und die Überlebenden fahren halt weg, ja, und die Untoten stehen an der Küste und der Night King tritt nochmal ganz bis nach vorne, guckt ganz genüsslich zu und macht dann eben auch seinen Marsriss und ganz Hartholm erhebt sich wieder. Das war ja auch schon so ein sadistischer und ziemlich cocky Move eigentlich, wo man auch sagen könnte, braucht er ja auch nicht, warum geht der da hin? Ist doch völlig egal, von wo er den Marsriss macht irgendwie. Und so kam er eigentlich, finde ich, immer rüber, dass er eben ein bisschen arrogant ist und unbedingt den Leuten auch wirklich quasi, ja, wenn sie sehen, dass irgendwie alle Hoffnung am Ende ist, dann will er auch dabei sein und will das sehen.
So ja, kam es mir immer rüber. Wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, ob er, ich glaube, das war deine Idee, Banner, also ob er gar nicht dabei ist, weil man ihn in Folge 2 ja nicht gesehen hat, irgendwie kurz, dass er auf dem Weg ist zu Cersei. Das hat sich zum Glück als falsch herausgestellt. Fand ich auch wichtig für die Folge, dass er dabei ist. Und, ihr könnt sagen, was ihr wollt, Krömer hat recht gehabt. Ich habe letzte Woche gesagt, der überlebt die dritte Folge nicht, ne? Habe ich ausnahmsweise mal ins Schwarze getroffen. Wollt ihr noch was zu der, was ich angekündigt habe, zu dieser Atmosphäre sagen, die Lebenden können auf gar keinen Fall dieses Ding gewinnen?
Ja, da würde ich den Untergang von der Mormont, der kleinen Mormont nehmen. Da fand ich schön, dass er so, ich weiß nicht, ob er Attack on Titan kennt. Da haben sie so ein bisschen diese Szene rausgenommen, dass der Riese kommt, die Kleine greift. Also fand ich eine geile Szene.
Fand ich eine mega geile Szene. Und passte auch in diese Atmosphäre, ne, von wegen irgendwie, für mich war es eine richtige Halbszene, zu sagen irgendwie, dieses Mädchen war sowieso immer geil, ne? Wie heißt sie? Lyanna Mormont, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, und wie sie dann, im Sterben irgendwie, wie er sie zurecht quetscht, sie irgendwie in seinen Mund noch nehmen will und sie ihm das Ding, fand ich eine mega Szene, mega geil. Und das ist nämlich genau das, wo ich finde, wo diese Kritik mit dem Sterben zu wenig nicht greift. Weil in diesem Fall schrecken sie halt nicht, also wenn es wirklich Fanservice gewesen wäre, hätten sie kein kleines, niedliches, sympathisches Mädchen geopfert. Ja, sie haben halt das Mädchen geopfert, das kleine Liebe, was dann auch noch heroisch stirbt und dem scheiß Giant irgendwie das Ding ins Auge rammt. Also das fand ich eine Megaszene.
Ja, was mir, also gerade auch nach der Folge noch viel durch den Kopf ging, ist, glaube ich, dass man die ganze Episode daran messen kann, wenn die Staffel zu Ende ist.
Ja,
weil
sehr guter Punkt,
Mirai. Man dann sieht, vielleicht hat jeder Charakter noch was sehr Wichtiges zu tun, warum die dann jetzt umbringen. Wenn das natürlich am Ende, warum auch immer, ein schwaches Ende ist, dann könnte man sagen, ja, da hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Konsequenzen aus der Schlacht hervorgehen können. Aber das weiß man ja jetzt noch nicht.
Genau, und es wurde ja auch sehr viel kritisiert bei uns in den Comments, dass ja noch so viele Fragen offen werden. Ey, Leute, wir sind in der dritten Folge. Darüber könnt ihr euch am Ende der Staffel beschweren und nicht nach der dritten Folge, dass alle Fragen nicht beantwortet wurden. Ja, also ja, zum Beispiel, ja, wie kann es denn sein, dass man nicht weiß, irgendwie, wo Bran dann irgendwie, als er kurz weg war, als Rabe hingeflogen ist? Ja, weil es noch 3 Folgen sind und weil das gerade spannend ist, irgendwie, weil das bestimmt noch aufgeklärt wird, irgendwie.
Noch 3 sehr lange Folgen,
ja. Ja, genau. Fandet ihr, und jetzt kommen wir mal natürlich zum Main Moment, fandet ihr, also viele haben gesagt, irgendwie, sie fanden es blöd, irgendwie, dass der Oberbösewicht in der dritten Folge stirbt. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich nicht finde, dass er der Oberbösewicht ist. Und das ja, auch,
das ist Euron, das ist klar.
Nee, am Arsch. Aber, also, das war auch nie, also ich fand, er war nie der Oberbösewicht in Game of Thrones. Er war eine Bedrohung und sie haben sich alle für ihn zusammenschließen müssen und Melisandre bezeichnet ihn ja auch so geil als, wie hat sie gesagt, God of Death oder so. Ne, mhm. Aber, also ich fand, es war immer klar irgendwie, dass er nicht, dass er nicht der Endboss ist, oder? Oder
sieht ja, das falsch? Ja, haben wir klar sein. Ja, haben wir ja die letzten 2 Male auch schon drüber geredet, dass die Serie Game of Thrones heißt. Vielleicht dann ja auch im Gegensatz zu A Song of Ice and Fire, weiß man ja nicht. Aber dass der Night King nicht der Endgegner wird, war relativ klar, denke ich, oder?
Also mir schon. Seit den letzten Staffeln vielleicht war es klar, aber am Anfang
würde ich jetzt nicht sagen. Ja, okay, guter Punkt.
Ja, vor allen Dingen, ganz ehrlich, wie hättest du das jetzt weiterführen sollen? Wenn in der dritten Folge, dann hätte die Schlacht einfach nicht in der dritten Folge kommen müssen. Deshalb, jetzt kann ich natürlich klug scheißen. Letzte Woche habe ich es ja, wie gesagt, vermutet, habe gesagt, er überlebt die dritte Folge nicht. Aber also, wenn das der Endgegner gewesen wäre, hättest du ihn nicht irgendwie in der dritten Folge irgendwie in Winterfell kämpfen lassen müssen können.
Genau, deswegen gab es ja diese Theorie, dass er nach King's Landing geht. Alles andere hätte nicht funktioniert.
Gut, jetzt natürlich das Ende, ne? Die Kritik war, das Ende kommt zu schnell, zu unerwartet, zu abrupt irgendwie. Du hast die ganze Zeit das, was ich positiv fand, irgendwie, das ist halt, ja, zu einem Höhepunkt hinarbeiten, das Gefühl, dass die Menschen nicht gewinnen können. Dann natürlich cineastisch und storytechnisch genial, irgendwie, dass ja genau, habt ihr, glaube ich, letzte Woche auch, oder ich weiß gar nicht mehr, was Maris, irgendjemand vorausgesagt, dass er genau irgendwie bei Bran an dem Baum stirbt. Die Art und Weise ist natürlich auch geil. Theon irgendwie, der nochmal ein Leckerli kriegt von Bran irgendwie, du bist ein guter Mensch, danke, und er rennt dann da rein und opfert sich und dann kommt der Move. Die Frage an euch, gut gemacht, schlecht gemacht, absehbar, ist es schlimm, dass es so abrupt kam, die ganze Umsetzung dieses Todes des Night Kings, wie fandet ihr es?
Ich würde ganz kurz vielleicht die anderen sagen lassen, bei mir war das Problem, ich hab's ein Ticket gesehen und wusste, dass bloß noch 6 Minuten sind. Und ich hatte echt Angst, dass sie jetzt einen Break haben, die Schlacht erst in der nächsten Folge.
Hatte ich auch. Ich hab panische Angst vor dem Cliffhanger gehabt. Ich habe gedacht, oh bitte Leute, macht das nicht. So. Okay. Ja.
Ich muss sagen, als dieser Dialog zwischen Melisandre und Arya war, mit dem, ne, bla bla, you will close a lot of eyes und so weiter, bla bla, hatte ich schon im Kopf, okay, Arya wird den Night King töten. Aber ich hatte es an einer anderen Stelle. Ich habe ehrlich gesagt, als er seinen Maßrest gemacht hat, ehrlich gesagt gedacht, dass sie ihm einfach irgendwie von hinten so einen Obsidianpfeil in den Nacken jagt. Und als dann dieser Höhepunkt sich langsam aufbaute mit der Musik und man ja auch irgendwie bei John schon bemerkt hat, okay, er hat einfach keinen Bock mehr, er stellt sich jetzt einfach vor den Drachen und sagt, komm. Ich habe ehrlich gesagt in dem Moment nicht mehr so richtig an Arya gedacht und mir gingen viele andere Szenarien im Kopf, so dass ich mir, oh scheiße, kriegen wir jetzt einen Cliffhanger. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, okay, jetzt werden einfach alle sterben und diese gesamte Scheißgeschichte wird mit Cersei weitererzählt.
Boah, das wäre aber auch ein Nackenschuss gewesen.
All das hatte ich im Kopf.
Ja.
Und als sie dann angeflogen kam und er sie dann abgewehrt hat, habe ich kurz gesagt so, fuck.
Jetzt stirbt sie, ja.
Ja. Und dementsprechend muss ich sagen, ich habe mitgerechnet, aber wurde trotzdem dann davon überrascht, dementsprechend fantastisch gemacht.
Aber ich glaube, alle wurden davon überrascht, hat keiner mit gerechnet. Aber es macht ja alles Sinn, auch die Zwischenszene, ne, wo sie Melisandre trifft und so, du im Nachhinein, ne, wenn das Ding vorbei ist und sich die Puzzle zusammenfügen in deinem Kopf, du denkst, okay, das macht Sinn, ne? So auf das, ja. der wie heißt der mit dem brennenden Schwert, kann man den Namen
Beric nicht mehr. Beric
Dondarrion. Genau. Dass Melisandre sagt, okay, er ist x-mal wiederbelebt worden von den Toten. Weil das sein Ziel war, nämlich dich zu beschützen, damit du den Night King töten kannst, irgendwie. So, das macht dann Sinn. Und dass sie auch noch eine Nummer zurückkommt, um ihr irgendwie, was weiß ich, einen Tipp zu geben oder sie auf den rechten Weg zu geben und dass sie danach dann quasi das Amulett abstreift und dann wirklich auch stirbt, weil ihr Zweck, des Light versus God of Light oder whatever dann erfüllt ist, ne? Das,
genau, das war wirklich auch so, glaube ich, der irgendwer hat ja gesagt so, ja, warum hat sie, ist sie denn nicht schon gestorben, als sie da die Trenches in Flammen gesetzt hat? Ich glaube, es war einfach irgendwie der es sollte einfach der Abschluss sein. Sie, Luke Skywalker, hat sich ins Afterlife und zeigt damit ganz klar, so der Lord of Light hat fertig, ja, weil der Lord of Light war nur dafür da, den Night King abzuwehren. Wir sind jetzt quasi durch. Und jetzt können wir wieder machen, was wir schon die letzten 3000 Jahre gemacht haben.
Spannend, dass du das sagst, weil der Lord of Light hat auch Jon Snow wiederbelebt. Und was ist Jon Snows Aufgabe noch?
Ja. Seine Aufgabe war es, alle zu versammeln dort oben. Das hat er ja auch gemacht.
Oder seine Aufgabe kommt noch.
Da wollte ich nämlich drauf, na, und wenn ich jetzt mal weiter, es wurde ja damals nach Hodor gesagt, dass es noch einen so einen Knaller geben wird wie die Red Wedding und genauso wie die Hodor-Szene. Mhm. Ich habe es jetzt in der dritten Folge erwartet, deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht oder habe eben deswegen gedacht, jetzt kommt der Cliffhanger.
Mhm. Okay.
Aber dann wird es dann noch kommen, dann haben wir auf jeden Fall noch eine richtig dicke Überraschung, auf die wir uns freuen.
Aber auf der anderen Seite, wenn ich darüber nachdenke, ne, der Lord of Light, in diesem Fall hatte er wirklich ein übergeordnetes Ziel, nämlich irgendwie, dass der Night King nicht irgendwie das Ding gewinnt und irgendwie dass die ganze Welt regiert und so weiter. Aber ich glaube, dem Lord of Light jetzt mal, wenn ich mich jetzt mal in diesen Gott reindenke, ist es vermutlich doch scheißegal, wer auf dem Eisernen Thron sitzt. Ne? Also
ja.
Ich glaube, dass wenn er wirklich Jon Snow wieder erweckt hat mit einem tieferen Sinn, dann muss da noch irgendwas kommen, ne?
Nee, das war die Versammlung.
Oder genau. Oder es ist die Versammlung. Genau, er hat die Schlacht organisiert und hat das alles unter sich so ein bisschen vereint. Ja, alles. Damit wäre ich mit einverstanden.
Kann gut sein, ja.
Ja.
Und das Witzige ist ja, dass diese Szene in der ersten Staffel schon ein bisschen vorausgesagt worden ist. Wenn man auch, ich habe von der Weile nochmal die erste Staffel geguckt und da redet eben Theon unter diesem Baum, dass er Brand verteidigen wird. Und dann sagte noch der Maester, willst du hier im Gotteswald kämpfen oder was? Und auch der Dolch taucht ja in jeder Folge oder jeder Staffel, glaube ich, einmal auf.
Der Cat's Paw Dagger.
Genau.
Ja.
Und sei es nur in der Zitadelle kurz, während der Sam durch die Bücher wählt.
Wie fandet ihr, um jetzt wieder einen Schritt zurück zu machen, wie fandet ihr die ganze Drachennummer? Die Drachen-CGI?
Kurze Frage. Vielleicht habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht bringe ich jetzt auch nur durcheinander. Aber Arya hat ja den Night King getötet mit dem valyrischen Dolch, der ursprünglich mal Littlefinger gehört hat. Ne?
Genau.
Hat sie den Dolch nicht Sansa gegeben?
Nee, sie hat ihm einfach eine normale Klinge ihr gegeben.
Ich hab gedacht, das wäre der Dolch gewesen. Ah, okay.
War Drachenglas.
Gute Frage eigentlich, finde ich. Du hast drüber nachgedacht, danke. Alles klar. Ja, also, die Drachen irgendwie. Der Eisdrache irgendwie, wir haben jetzt schon in der Vorschau gesehen, dass die beiden lebenden Drachen das auch überlebt haben, obwohl man ja zwischendurch Angst hatte. Ich weiß immer nicht, wer auf wem reitet. Und dadurch, dass es so dunkel war, konnte ich die auch nicht auseinanderhalten. Aber einer von den beiden, der von Daenerys, der hatte ja irgendwie viele von den Walking Dead auf sich, die alle auf ihn eingedingst haben. Von daher konnte man da ähnlich wie bei Ghost ein bisschen Angst haben, dass es nicht überlebt. Aber hatte er scheinbar, beide Drachen haben überlebt und sind in der nächsten Folge schon zu sehen. Aber wie fandet ihr diese ganze Drachen-Nummer irgendwie mit dem Kampf gegen den Eisdrachen und so weiter?
Ich fand es am Ende was richtig ordentlich. Ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig oder ein bisschen einfach mau, weil man sie minutenlang nur durch den Nebel hat fliegen sehen.
Ja.
Das war so, natürlich hat er sie dann ein bisschen genervt, der Night King, dass er da den Sturm gemacht hat. Aber der Kampf, also die Szene, wo sie über den Wolken waren, mit dem Mond, das war natürlich großartig.
Ja.
Also einfach optisch. Das ging richtig ab. Und der Kampf an sich, habe ich ehrlich gesagt ziemlich mitgefiebert. Also ich mag die Drachen persönlich auch sehr.
Ja.
Für mich sind das sehr wichtige Charaktere und als der Viserion, also der Eisdrache und der, nicht Eisdrache, aber der untote Drache und Rhaegal da richtig ineinander sich verbissen hatten, hatte ich auch lange das Gefühl, der Rhaegal wird das auch nicht überleben. Der ist ja dann auch mit dem Jon Snow gecrashlandet.
Genau.
Man hat ihn nicht mehr wiedergesehen.
Ja. War auch ganz schön schnell geschnitten. Ich wusste gar nicht, wer jetzt wen gerade verletzt.
Ja, das stimmt schon.
Problematisch.
Und deshalb war man sich auch nicht sicher, wer das jetzt überlebt hat. Ne? Und ist dann ein bisschen erleichtert, dass die beiden guten Drachen einfach nicht überlebt haben. Ja.
Drogon hat man am Ende noch gesehen, als Jorah gestorben war. Da wusste man, okay, der ist
stimmt, noch. Das war aber auch schön, wie er sich da um die beiden gelegt hat. Auch optisch wunderschön. Ne? Ja.
Und mein persönliches Highlight war eigentlich, als der Viserion, weil er überall zerbissen wurde, das blaue Feuer rausliegte.
Also ja, halt so ein bisschen, Schloss. Ne?
Zum Hals und zum Rücken und aus dem Mund, weil der halbe Mund fehlte und das war also auf jeden Fall vom CGI her richtig, richtig gut gemacht.
Ja. noch andere Meinungen zu den Drachen oder irgendwas, was uns entgangen ist, vielleicht sogar noch? Okay.
Ich fand so im Nachhinein, während der Folge habe ich da nicht drüber nachgedacht, aber ich fand im Nachhinein die Frage interessant, wieso Drachenfeuer den Night King nicht verletzen kann, aber valyrischer Stahl.
Ja. Darüber wurde ja auch in den Comments viel diskutiert, das stimmt, ja.
Das wäre vielleicht so eine Sache, ich vermute, sie wird in Game of Thrones nicht mehr geklärt werden, weil es ja jetzt auch egal ist. Aber falls dann irgendwann in 30 Jahren das Buch mal, die Bücher mal fertig sind,
30 Jahre wird George R. R. Martin nicht mehr leben, da bin ich mir ja, relativ sicher.
Das letzte Buch kriegst du dann so als 13 Seiten Prosa. Aber ich würde es gerne irgendwann mal noch wissen, ja, falls ihr es nicht wisst.
Also, das Buch kam ja auch in der Zitadelle. Im Buch kam dieser Dagger auch nochmal besonders vor. Vielleicht ist es wirklich ein ganz spezieller Dagger, weil ansonsten kann ich es mir nicht erklären, weil das, was valyrischen Stahl eben so mächtig macht, ist Drachenfeuer. Und, das ist schon eine leichte Logiklücke, aber na gut.
Also, du weißt, der Night King wäre stärker als andere White Walker, weil Jon hat ja auch mit valyrischem Stahl einen White Walker gekillt.
Ja, aber denke ich schon.
Okay.
Ansonsten bleiben natürlich Fragen offen und das auch völlig zu Recht, finde ich. Zum Beispiel, wo, haben wir vorhin schon angeteased, wo war Bran während der Szene? Ne? Dazu zwei Fragen, also die eine Frage mit der anderen nichts zu tun, nur mir gingen gerade zu viele Sachen im Kopf rum gleichzeitig und ich habe Angst, dass ich sie vergesse. Also erste Frage, was meint ihr, was hat Bran gemacht, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass das noch aufgeklärt wird und auch eine wichtige Rolle spielt, wo war er und so weiter, habt ihr irgendeinen Verdacht? Zweite Szene, die auch in den Comments dazu immer wieder gestellt wurde, weil sich viele gewünscht haben, dass das eigentlich so die große, Brans große Folge wird, war sie auch irgendwie. Aber meint ihr, dass das das Letzte war, was wir vom Night King gesehen haben? Weil viele ja gesagt haben so, ja, aber es kann nicht alles gewesen sein, der kommt noch mal irgendwie vor. Was sagt ihr zu diesen beiden Sachen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in den letzten drei Folgen, wo es jetzt hauptsächlich um Cersei ging, der Night King noch eine große Rolle spielen wird, außer dass man vielleicht noch ein paar Fragen über ihn hat, die vielleicht aus einem Buch oder so geklärt werden oder durch Bran. Aber dass er irgendeine aktive Rolle spielt, davon gehe ich nicht mehr aus.
Ja, ich halte es auch, dass es das Ende ist, was die Geschichte angeht.
Ich denke es auch, ja, und hoffe es auch. Also, weil irgendwie alle Methoden, wie man ihn jetzt wieder zurückholen konnte, dann entweder hat es nichts mehr mit der Story zu tun oder es ist eben diese bescheuerte Time-Loop-Story von wegen Bran ist der Nightkönig. Finde ich alles Quatsch. Also, ich hätte es auch am liebsten, wenn jetzt einfach mit dem Nightking gut ist.
Okay.
Aber was er gemacht hat, das war ja deine erste Frage.
Genau.
Ich hoffe, dass das wird noch aufgelöst. Also,
Muss es eigentlich.
Ja, weil sonst wäre es unspektakulär.
Richtig.
Also, wirklich.
Das Problem, was Bran hat, ist ja, dass er in die Vergangenheit kann er durch die Bäume überall hinsehen, wo früher auch diese Bäume gestanden haben, aber er kann ja nicht mehr ins Jetzt sehen. Das heißt, er ist im Süden ja auch blind. Weil im Süden die Bäume gefällt worden sind alle.
Ja. Ich meine, man hat ja am Anfang gesehen, dass er in die Raben, in die Krähen gegangen ist.
Genau.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit nur in den Krähen da war und zugeschaut hat, wie alle sterben.
Hätte er den Dagger nicht einfach so eine Krähe geben können, die dann steuern?
Gell.
Ja gut, der Night King hat ihn ja direkt, glaube ich, gesehen. Als er mit den Krähen angeflogen kam.
Ja.
Hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert.
Also, das ist dieses Ding, ne? Das müssen halt die nächsten drei Folgen entscheiden. Ich fände es auch sehr enttäuschend, wenn das nicht nochmal aufgenommen werden würde, wo er hingeflogen ist. Und also irgendwie so wie in Assassin's Creed, dass er nur irgendwie so eine Aufklärung oder so von oben sich das Ganze angucken wollte, das wäre schon sehr enttäuschend im Nachhinein, wenn das nicht mehr aufgenommen werden würde. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es das wird.
Ich denke, einige Sachen werden eben nicht aufgenommen. Also dieses Azor Ahai, dieser Prinz, der versprochen war, oder die Prinzessin, die versprochen war, das wird ist jetzt ja auch irgendwie eher unbefriedigend gelöst, finde ich zumindest.
Kam es der Serie schon in irgendeiner Form vor?
Ja. Immer wieder wurde davon erzählt. Das ist ja sozusagen der den Nachtkönig tötet und der muss ja seine Liebe töten, um damit dieses brennende Schwert zu schaffen. Ich glaube, seit der zweiten Staffel wurde das immer wieder erwähnt.
Ah, okay.
In den Büchern ist es ein zentraler Aspekt und eigentlich jede Fan-Theorie dreht sich eigentlich darum, wer das nun ist, ob es nur Danny ist, ob es John ist und ja.
Okay.
Aber das ist jetzt sozusagen, glaube ich, raus oder zumindest.
Aber weißt du auch nicht, ob das nochmal aufgenommen wird, ne, theoretisch. Mir ist es gar nicht so bewusst gewesen irgendwie. Ich lese es nur immer wieder und wie du schon sagst, bei den Buchlesern ist das ein großes Ding. Mir ist nicht mal aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber
also Johns Vater dachte, dass er das ist, hat deswegen ja auch diese Heirat gemacht und Lyanna geheiratet. Also der dachte immer sein ganzes Leben, er ist dafür prädestiniert.
Eine Sache, die ich mir letzte Woche gewünscht habe und die Gott sei Dank genauso gekommen ist, wie ich sie mir gewünscht habe, ist, dass wir von Ned Stark in der Krypta verschont wurden. Weil ja, das hätte ich wirklich richtig beschissen gefunden. Und ansonsten, wie fandet ihr diese ganze Krypta-Szene irgendwie? War ja auch eigentlich sehr schön inszeniert, oder?
Ja, ich weiß, ich hätte für mich auch ehrlich gesagt, ich habe im ersten Moment gar nicht gerafft, dass die Untoten gerade aus den Gräbern kommen. Ich habe kurz gedacht, da gräbt sich einfach nur einer durch die
genau,
Wand.
Genau,
die buddelt sich durch.
Ja, richtig. Ja,
ich habe das wirklich, obwohl wir so lange darüber geredet haben und es ja die ganze Zeit darüber, ich habe es im ersten Moment wirklich nicht gecheckt, aber ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Also ich habe heute schon gelesen, dass wohl in der Krypta, wahrscheinlich weil es ja in Winterfell ist, kalt genug ist, dass die Skelette irgendwie alle noch so einigermaßen heile sind. Aber ja, das hätte man vielleicht auch ein bisschen weniger melodramatisch machen können.
Naja, ja, der Überraschungseffekt fehlte einfach auch, weil es wirklich so angekündigt war.
Ja, das auch.
Ich denke, das war wieder von der Dramatik her gedacht. Die Krypta-Szene hat man immer genommen, um ein bisschen runterzufahren, wenn man jetzt gerade wieder hochgedreht hatte, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, damit man auch nicht so satt ist von der Schlacht, weil, wie die Produzenten auch sagten, wenn man jetzt 30 Minuten lang Schlacht zeigt, dann stumpft man ab und hat irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und sie wollten aber auch, dass man sich dort nicht so sicher fühlt, dass man selbst da so eine Bedrohung hat. Und das haben sie ganz nett geschafft, aber es war eben zu offensichtlich in der letzten Folge. Deswegen jeder, der so ein bisschen drüber nachgedacht hat, hat es erwartet.
Und sie mussten vielleicht auch aus der Richtung kommen, weil wenn sie von vorne gekommen wären, wären alle in der Krypta gestorben, weil sie nirgendwo hätten hingekonnt. Weil die Krypta hat ja nur einen Schrägstrich Ausgang.
Ja, also da gibt es eigentlich nur Ausgänge. Also das war auch eine Fan-Theorie, dass man darüber fliehen wird dann später und Winterfell verlassen wird, wenn alles fällt. Aber ist natürlich nicht so.
Apropos Krypta, da muss ich sagen, da hatte ich eigentlich mit was Bestimmtem gerechnet, denn als Sansa da runtergekommen ist, hatte ich eigentlich fest damit gerechnet, dass sie es nochmal aufgreifen vom Battle of Blackwater, wo Sansa ja mit Cersei im Red Keep war. Und Cersei dann quasi so die Unterhaltung für alle Hofdamen machen musste. Und die beiden ja dann auch so ein langes Gespräch hatten, wo Cersei eben erklärt hat, dass es irgendwie die Aufgabe der Königin ist, in der Schlacht die Frauen zu beruhigen und bla bla bla. Und da hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass Sansa genau das quasi jetzt da unten macht und dass sie sich einfach nur da hinsetzt und sich noch irgendwie ein Catfight mit Missande liefert. Okay, also weiß ich, fand das... Ich will es ja eigentlich, war ich
vielleicht,
enttäuscht, aber...
Vielleicht nochmal ein kleiner interessanter Dialog, der da unten passiert ist, nämlich irgendwie diese Diskussion von ihr und Tyrion vor der Schlacht oder am Anfang der Schlacht, wo er sagt, ja, warum sind wir nicht einfach verheiratet geblieben? Und sie gesagt hat, sie sagt, ja, dann wärst du jetzt in einen Interessenkonflikt gekommen, weil, wegen der Drachenkönigin und dann... wie heißt die, Missande sagt irgendwie, Missande, genau, nur wegen der Drachenkönigin sind wir alle noch am Leben. Das fand ich auch geil. Also Sansa ist immer noch sehr feindselig, was Daenerys angeht, oder? Das dürfte auch noch interessant werden jetzt in den nächsten drei Folgen, ne?
Sieht ja immer noch starke Konkurrenz. Das ist was anderes, ist sie nicht für sie.
Ja. Ich glaube nicht, dass der Norden sich nochmal untergeben, also ein König.
Das führt allerdings vielleicht auch schon zur nächsten Frage, wo wir ja dann weiterkommen werden in den nächsten drei Folgen. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Leute dazukommen, aber jetzt mal ganz im Ernst, der Norden ist komplett im Arsch, oder?
Eigentlich schon, ne? Und man sieht ja auch jetzt, da kommen wir mal jetzt zur, das passt ja auch zeitlich, kommen wir mal zur Vorschau der nächsten Folge, sieht man irgendwie, wie alle zusammensitzen und Daenerys, falls ihr es noch nicht gesehen habt, liebe Community, eine Rede hält und sagt, wir haben jetzt die entscheidende Schlacht oder die große Schlacht gewonnen, dann gewinnen wir jetzt einfach die letzte auch noch oder die nächste oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau sagt, aber natürlich mit Hinblick auf Cersei. Das heißt, man wird gleich darauf eingestellt, irgendwie, dass es jetzt weitergeht und dass es jetzt irgendwie vielleicht Cersei an den Kragen geht. Aber also rein logisch hat man ja so gefühlt alle Männer verloren und die Golden Company dürfte dann jetzt echt ein Problem werden und Cerseis Armee noch dazu. Da ist man ja vollkommen unterlegen, oder? Müsste man eigentlich.
Ja, die Frage ist natürlich auch, ob der Norden überhaupt folgen wird nach Süden.
Ist doch keiner mehr da.
Ja, also eben von den Häusern und so. Ich meine, das Haus Mormont ist tot, die Dothraki sind tot. Ja, von den Unsullied noch übrig ist auch so eine Frage.
Nicht
so
viele, gefühlt, ja.
Ja, es wird schwierig.
Ja, wo die Armee hernehmen? Weil du hast das Gefühl, eben, so wenn du den Trailer anguckst für die nächste Folge, hast du das Gefühl, okay, wir sind gerade im Siegesrausch, wir haben gewonnen und jetzt marschieren wir einfach weiter. Und du fragst dich immer, ja, womit denn? Wir sind doch alle tot, wer ist denn noch übrig dafür? Das könnte auch nochmal ein großes Logikproblem werden, ne? Also
ich glaube wirklich, die nächste Folge könnte sich für mich wirklich darum drehen, dass man eben wieder anfängt zu rekrutieren. Und dann muss man halt gucken, wer ist denn noch da.
Ja, aber wen hast du denn, ganz ehrlich, du kämpfst gegen den Night King, du hast ja alles schon rekrutiert für diese eine entscheidende Schlacht.
Nein, eben nicht. Also du hast recht, alles, was da oben war, ist meiner Meinung nach weg. Da werden wahrscheinlich noch ein paar Leute aus Leichenbergen hervorkrabbeln und sagen, okay, wir können noch. Aber genau, aber wenn da 100 Leute zusammenkommen, können sie schon glücklich sein. Aber ja, du hast
ein bisschen mehr werden's wohl.
Ja, du hast die Iron Islands, die ja wahrscheinlich von Dings wieder zurückerobert wurden. Da muss man mal gucken, wie viele von der Iron Fleet halt bereit sind zu folgen. Und ob, wo du sagst, es ist Cerseis Armee, muss man halt auch gucken, wem folgen die Lannister-Truppen eher, Cersei oder Jaime? Das wären noch so Quellen. Und
inhaltlich, glaube ich, macht es keinen Sinn, wenn sie nicht Cersei folgen würden. Ich glaube, aber die spannendere Frage ist, was macht Jaime jetzt? Bleibt er jetzt da und kämpft gegen seine eigene Schwester oder wechselt jetzt auch wieder die Seiten, weil das gemeine übergeordnete Übel jetzt tot ist? Das wird auch nochmal interessant, ne?
Ja. Also im Ausblick sah man ja schon ein bisschen, dass sich vor dem Red Keep Menschen versammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Goldene Company ist oder ob Cersei nicht die Bewohner von King's Landing als menschliches Schutzschild gegen die Drachen benutzen wird. Das heißt, man könnte ja die Skorpione, also die...
Aber meint ihr denn, dass das jetzt schon, also ich meine, ich glaube, das wird dann eher so, also drei Folgen jetzt, irgendwie Kampf um Dings, ich glaube, nächste Folge wird wieder so, ich will nicht sagen Füller sein, aber da, ne...
Wird der Aufmarsch werden und ich denke, dann wird die Taktik auch schon gezeigt, dass Cersei sich dementsprechend verteidigen möchte und die Schlacht um King's Landing wird dann die 5. Staffel sein. Ist eigentlich auch schon klar, weil es der gleiche Regisseur ist, der jetzt diese Folge gemacht hat, der hat auch die 5. gemacht und es macht ja keinen Sinn, warum er diese Lücke hat. Wenn das
ja gut, aber du willst jetzt irgendwie nur noch Kriege und Schlachten, also ich denke, dass das dazwischen auch wichtig ist.
Nee, es ist sehr wichtig. Ich freue mich total auf die 4. Ich finde auch die 2. Folge bisher die beste dieser Staffel, für mich, weil für mich eben die Gespräche und die Sachen ein bisschen wichtiger als die Kämpfe sind.
Ja. Also ich finde beides wichtig. Die Mischung ist stimmt. Du darfst in der nächsten Folge nicht schon wieder in die Schlacht ziehen. Das würde auf gar keinen Fall. Ja, aber jetzt wären halt die Bündnisse, die jetzt so geschmiedet wurden, wie, also Jaime ist das beste Beispiel für, die werden jetzt erstmal hinterfragt, ne, in der nächsten Folge. Wer steht hinter wem? Wie Banner so richtig gesagt hat, wie rekrutiert man irgendwie eine neue Armee? Man könnte ja auch sagen, okay, wir sind zufrieden, scheiß drauf irgendwie, wir belassen es erstmal dabei und warten mal ein, zwei Jährchen. Aber Daenerys ist halt viel zu ehrgeizig, um das überhaupt zuzulassen. Ne? Sie will halt auf den Eisernen Thron. Sie denkt sich auch, okay, vielleicht brauchen wir keine Armee, wir erledigen das einfach mit unseren Drachen. Das kann ja auch sein. Ne?
Die hat wohl schon das Gespräch mit Jon vergessen.
Ja, das wird auch interessant sein, wie diese Verbindung
weitergeht. Ja. Und dann meine ich eben, dass Cersei sich vor diesem Drachen schützt und dementsprechend diese aus dem Spiel nimmt. Dass Cersei eben nicht ohne die Mad Queen zu werden gegen Cersei vorgehen.
Wenn sie die Mad Queen sein will, hätte sie oben im Norden kämpfen müssen. Da liegt jetzt gerade genug Fleisch rum. Sorry. Sorry, ich konnte nicht widerstehen. Ist halt, ne, also ich glaube, die 4. Folge wird jetzt eben so ein bisschen Wunden lecken, neue Truppen rekrutieren. Mir fällt gerade noch ein, wo wir sie vorhin angesprochen haben. Die Second Sons sind ja theoretisch auch noch da. Die könnte man also eigentlich auch noch rüberschiffen.
Das heißt, Daenerys holt sich Verstärkung aus der alten Heimat, ja.
Auch hier wieder, vielleicht habt ihr ihn gesehen, ich aber nicht. Habt ihr den Knilch, ich vergesse den Namen immer, den Lord aus dem Grünen Tal, den Kommandanten von da?
Von der Eyrie.
Genau. Habt ihr den gesehen? Nee. Nein, nicht den, sondern der, ich sag mal, böse fies, der Opa, der wirklich seit die letzten 2 Folgen und auch davor schon Folgen lang in Winterfell rumkreucht, da halt als Sansas Begleiter.
Aber seine Aufgabe ist doch nur bei Gesprächen unterbrochen zu werden, oder?
Ja, ich glaube genau. Auch, also die werden, würden, also, weiß nicht, habt ihr den gesehen?
Nö. Nee. Nein.
Gut. Okay.
Aber wen wir auch nicht gesehen haben, ist Bronn, der ist ja mit der Armbrust auf dem Weg, um,
beiden. Ja, stimmt. Das wird, glaube ich, genau, wollte ich gerade sagen, gerade diese sozialen Verbindungen werden in der nächsten Folge eine Rolle spielen, denke ich. Bronn, der wahrscheinlich sich mit Jaime erstmal unterhält und sagt, auf welcher Seite bist du denn und so weiter. Das wird jetzt, glaube ich, sehr interessant wieder. Und vielleicht erfahren wir noch ein bisschen mehr über Bran, ne, und wo er war in der nächsten Folge. Ne? Bran ist, glaube ich, auch wenn, ja, man sagt immer so, seine Rolle war halt die gegen den Night King und so weiter. Ich glaube, dass Bran noch eine extrem wichtige Rolle spielen wird.
Also, ja, ist halt so ein Ding, ne, weil Bran eigentlich der Eiserne Thron überhaupt nicht interessiert.
Nee.
Und aber was interessiert ihn eigentlich Folge genau? Ist
gar nichts. So richtig.
Weiß man noch nicht.
Ne? Egal. Ja.
Wobei, warte mal, wo du gerade sagst, Bran interessiert der Eiserne Thron eigentlich überhaupt nicht. Aber warum hat er dann so drauf gedrängt, dass Jon erfährt, dass er ein Targaryen ist? Weil eigentlich schadet hat das ja sogar zu dem Zeitpunkt eher dem Bündnis gegen den Night King geschadet, zwei Könige zu haben. Also dann hätte er auch sagen können, komm, halt Sam halt die Fresse, bis wir fertig sind.
Ja, man hat das Gefühl, dass Brad nichts ohne Grund macht, ne? Das, weil er das große Ganze sieht. Ich glaube, auch das wird sich wahrscheinlich noch aufklären, ne? Mhm.
Gut, der wird auf jeden Fall noch eine tragende Rolle spielen, da bin ich mir sicher.
Hoffe ich, ja.
Aber ich hatte recht gehabt, dass Euron der Endgegner wird. Hatte mich, glaube ich, im Cast vor 2 Staffeln gesagt und...
Als ja. Anhängsel. Ja, wir wurden ja beim letzten Mal ein bisschen geflamed, weil wir uns über Fantheorien hier auslassen. Ich finde das mega interessant und ich finde auch nicht, dass wir darauf verzichten sollen irgendwie. Und ja, Euron Endgegner ist halt die Frage, also ne, übernimmt er den Laden irgendwie? Ich bleibe ja immer noch bei meiner Arya meuchelt oder tötet Cersei-Theorie, ne?
Was jetzt auch eben gestärkt ist mit dieser Augengeschichte, ne?
Ja, hat Cersei nicht
braune Augen schliegen. Frey hatte braune Augen. Die Nightking hatte blaue Augen und Cersei hat grüne Augen.
So, und ja. Wenn Cersei dann tot ist, dann ist Euron der Babbo und hat die ganze Armee und die Golden Company hinter sich. Und ja, man darf gespannt sein. Man darf auch sehr gespannt sein, wenn am Ende wirklich auf dem eisernen Thron sitzt. Der Nightking ist es jetzt wohl nicht mehr. Der ist raus. Man, gut, dass ich mir den nicht gekauft habe als Funko Pop Figur auf dem Thron. Sehr gut. Gut, ihr Lieben, da würde ich sagen, das war doch eine sehr interessante und lustige Runde. Gibt es vielleicht noch irgendwas, was ihr beitragen wollt? Irgendwie eine neue Fantheorie oder irgendwas Spannendes, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Die Nightwatch ist fertig. Mit dem 999. Kommandanten.
War's. Na, weil, wurde Alessar nicht offiziell gewählt? Weil dann wäre Dings sogar der 1000.
Nee, war der 999.
Okay. Ja. Die hat sie jetzt wohl erledigt. Aber es gibt ja auch keine Mauer mehr zu bewachen. Von daher, also, ne,
zumindest. Und keine Wildlinge mehr.
Also. Ja. Es ist ein bisschen leer da geworden, ne? Ja, okay, ihr Lieben. Wir werden nächsten Montag wieder hier sein und dann über eine hoffentlich vierte Folge hoffentlich reden. Ich bin mir sicher, irgendwie, auch wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen durchschnaufen werden, dass wir trotzdem eine Menge haben, worüber wir reden können. Und natürlich wird es auch nächste Woche wieder die Buchleser geben, die das scheiße finden, weil es sich nicht mehr an der Buchvorlage orientiert, welche es gar nicht gibt, aber garantiert wird es wieder eine Menge Leute geben, die scheiße finden. Das Gute ist, es gibt alle Seiten und so weiter. Das Geilste ist, das Lustige ist, mal eine kleine Anekdote, gestern nach der Folge, wo ich so mega geflasht war, war mein erster Gedanke, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das auch wieder schlecht reden wollen. Und sie haben es geschafft, weil nicht genug Leute gestorben sind, unter anderem als Begründung. Egal, ihr Lieben. Ich freue mich sehr auf die Analyse und den Recap von Nerdkultur zur dritten Folge, wobei ich die zweite nicht mal ansatzweise so gut fand wie die erste. Ich finde, er hat viele Sachen ausgelassen. Ich weiß nicht, ob er das immer nicht so lang machen will. Es gibt viele Amerikaner dazu und so weiter. Also, ja, keine Ahnung. Ich werde mir auf jeden Fall die Folge nochmal anschauen, einfach weil ich nochmal die ganzen Szenen sehen will. Irgendwie auch den Killshot von mein Gott, ich und der
Name. Arya heißt.
Von Arya, danke. Irgendwie fällt mir dieser Name nie ein. Möchte ich mir nochmal in Zeitlupe angucken, irgendwie, weil ich habe es im ersten Moment gar nicht gecheckt, dass sie den Dagger fallen lässt und mit der anderen Hand aufnimmt und ihn dann reinrammt. Das ging so schnell.
Was ja tatsächlich ein Move ist, den sie letzte Staffel schon im Training gegen Brienne benutzt hat.
Aber Steve, kannst du dich trösten, die Bild-Zeitung hat gesehen, dass Bran den Dagger nimmt und dann zusticht.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das habe ich auch gedacht in dem Moment. Also ganz ehrlich, eben weil es so schnell geht, deshalb habe ich mir das nochmal angeguckt, gleich, weil ich mir nicht sicher war. Ich habe auch gedacht, okay, es ist Arya und dann ging das so schnell mit dem Fallen lassen und mit der anderen Hand, dass ich gedacht habe, es war Bran. Also Bran. Es gibt niemand mehr, die Bild-Zeitung mehr hasst als ich, aber das finde ich verständlich, weil das, will ich sagen, ist schlecht inszeniert gewesen, aber es ging so schnell. Bin ich der Einzige, der das gedacht hat hier aus der Runde, oder?
Na, den Move kannte man ja schon von dem Kampf gegen Brienne, von daher war es wenig überraschend.
Okay. Dann ist es nur wieder dem alten Krömer entgangen. Dem fällt ja mal ab und zu was durch, ne? Okay, ansonsten noch mal aus Sammlersicht, ne, vielleicht noch mal als kleine Anekdote jetzt zum Ende, dann haben wir die Stunde auch gleich voll. Es gibt momentan eine Sonderedition des Night Kings, die unglaublich viel Kohle wert ist und auch, glaube ich, eine gute Geldanlage ist. Ja, ich sammle ja sowieso alle Game of Thrones Figuren, aber es gibt halt 2 Sonderausgaben in den USA jetzt. Einmal gibt es den Night King als so Metallic-Version. Der liegt so bei 40, 50 Euro, wenn du ihn kaufst. Das ist ein AT&T-Exclusive, was echt spannend ist. Das hat ja jeder Dödel, so ein Funko-Pop-Exclusive zu kriegen, ist keine große Sache. Das hat halt irgendwie EMP und so auch, oder wie sie alle heißen, die deutschen Händler. Amazon hat das und so weiter. Aber AT&T hat seinen ersten, und das ist natürlich jetzt zur finalen Staffel, und die ist schon, wie gesagt, so 40, 50 Euro wert. Und dann gibt es das Ding, wo ich gerade gesagt habe, das habe ich zu Glück, dass ich mir das gekauft habe. Das heißt, der Night King auf dem eisernen Thron, ja, das hat sich ja Franco leicht gemacht, einfach jeden auf den Thron gesetzt und alles so irgendwie in Deutschland über 30 Euro, der Spaß. Das gibt's auch nochmal. Also der Metallic Night King, der auf dem Thron sitzt. Und das ist ein HBO-Shop-Exclusive. Und das kriegst du in Deutschland nicht. Weil in Deutschland, wenn du auf die HBO-Seite gehst, wirst du zu Amazon weitergeleitet. Das kriegst du nur in den USA. Als ich in den USA war, habe ich versucht, den zu kriegen, aber hast du auch nicht gekriegt. Der ist vergriffen oder was weiß ich was. Und der liegt so bei 100 Euro im Einkauf. Also ich glaube, das wird eine Figur, die auch ein riesen Entwicklungspotenzial hat, weil du die nicht leicht bekommst. Ich bin jetzt schon am Rotieren und gucke irgendwie Auktionen irgendwie bei eBay und so weiter, auch in USA, um das dann irgendwie zu Sascha und Michelle schippern zu lassen und die dann weiter an mich. Weil irgendwie, wenn du die offiziell kaufst, das ist mittlerweile bei eBay so eingerichtet, zahlst du halt nicht nur irgendwie 20, 30 Euro Porto, sondern du musst auch noch Zollabgaben zahlen. Das ist instant sofort in dieser eBay-Auktion mit drinne. Das heißt, wenn du die kaufst in den USA, bist du so ungefähr bei 30, 40 Euro nur Verpackung und Versand dafür. Also ihr Lieben, falls ihr sagt, ich habe Geld, irgendwie will das anlegen, Bitcoin sind out, habe ich gehört. Und wenn ihr keinen Bock auf Gold habt und irgendwie, keine Ahnung, ja gut, Lego könnt ihr auch. Aber mal als kleiner Krömer-Tipp, ich glaube, wenn ihr euch den Metallic Night King in beiden Varianten kauft und den unbeschadet bekommt und den einfach für 20 Jahre wegschließt oder für 10, dann werdet ihr damit gut Geld machen, glaube ich. Nur mal so als kleiner Tipp, als kleine Abschlussanekdote.
Oder wenn ihr es einfach dem Krömer schickt, dann macht ihr den kleinen Steve auch ganz glücklich.
Ja, aber das, wie gesagt, das, die Dinger kosten, also ich habe eine Auktion, der kostet, die zahlt für beide zusammen 120 Euro. Das ist ehrlich gesagt dafür ein Schnäppchen. Momentan. Ich habe den auch noch nirgendwo in Deutschland gesehen. Also ich glaube, den wird es in Deutschland gar nicht geben. Von daher ist das Wertpotenzial da gigantisch. Aber ja, ist wieder der Geek in mir, der da tingelt natürlich, ne? Gut, ja, ihr Lieben, es war wieder eine Freude, mit euch zu reden. Und ich finde es auch gut, dass wir hier in der Lage sind, auch als, wir haben ja irgendwie alle Positionen hier vertreten, irgendwie den Georg als Buchleser, mich als reinen Film oder Seriengucker, obwohl ich das erste Buch natürlich auch als Hörbuch gehört habe. Ich finde, man muss auch mal in der Lage sein, irgendwie nicht immer nur schwarz oder weiß zu sehen, sondern auch mal zu sagen, okay, ich fand die Folge super geil. Aber das und das fand ich halt auch nicht gut. Aber das ändert nichts daran, dass die Folge super geil war. Also differenzieren heißt das Ganze. Das finde ich immer sehr schön, weil oft in den Comments und Diskussionen hat man immer gefühlt, dass es nur dieses 100% dafür und 100% dagegen gibt. Das mal so als Abschlusssatz vom alten Krömer. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. War mir eine große Freude. Und ihr Lieben, wir sehen uns nächsten Montag um 19 Uhr. Also um 19 Uhr treffen wir uns hier wieder. Und das Ding geht ja direkt danach online. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr seht dich auch. Danke, dass ihr dabei wart. Und macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.